Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und wir widmen uns heute in der Ausgabe 34 unseres CardioBeat-Podcasts einer der häufigsten Erkrankungen überhaupt, nämlich der arteriellen Hypertonie, die auch für die kardiovaskulären Risikofaktoren wahrscheinlich einer der wichtigsten ist. Und vielleicht denken einige, da gibt's gar nichts Neues, haben wir alles schon gehört. Aber ich glaube, wir werden uns dem Thema heute ein bisschen nähern und hoffentlich auch nochmal was Neues erfahren über Messmethoden, vielleicht Therapien. Und das möchte ich mit meinem heutigen Gast besprechen, der in Sachen Hypertonie auch ein echter Experte ist. Und das ist Professor Dr. Felix Mahfouth. Er war lange Jahre leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor am Universitätsklinikum des Saarlandes und leitet jetzt als Chefarzt aber seit Juni 2024 die Klinik für Kardiologie am Universitätsspital Basel. Felix, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, David.
Ja, Felix, wir sind in einem Cardio-Podcast und Kardiologen, die interessieren sich eigentlich für Myokardinfarkte oder kaputte Herzklappen oder manchmal Herzrhythmusstörungen. Und jetzt arterielle Hypertonie. Wie kamst du als Kardiologe vielleicht zu diesem Thema und Schwerpunkt und was hat das mit Kardiologie für dich zu tun?
Ja, du, das ist eine gute Frage. Ich bin relativ früh damit in Kontakt gekommen, wie wir alle, glaube ich, im Studium. Da fand ich das so mäßig interessant. Und während meiner Ausbildung war ich dann am Baker-Institut in Melbourne bei Murray Esser gewesen, der sich ja schon seit vielen, vielen Jahren mit dem vegetativen Nervensystem auseinandersetzt, Sympathikus und Parasympathikus untersucht. Und ich bin da eigentlich hingeschickt worden von Michael Böhm mit der Idee, dass wir Sympathikusmessungen an der Klinik bei uns etablieren. Und da hat das eben angefangen, dass ich mich wissenschaftlich mit dieser Fragestellung auseinandersetze, was macht das vegetative Nervensystem? Und dann kommt relativ schnell auch die arterielle Hypertonie, die Herzinsuffizienz als eine der häufigsten Folgen der arteriellen Hypertonie zum Tragen. Und so bin ich damit in Kontakt gekommen, eher so aus der wissenschaftlichen Seite heraus. Und dann hat sich daraus eine klinische Forschungsarbeit, die recht intensiv war in den letzten Jahren, entwickelt. Und ich finde es immer noch spannend.
Ja, glaubst du, dass das in der Kardiologie genug Beachtung findet? Man sagt, das ist der wichtigste kardiovaskuläre Risikofaktor. Aber wir schieben es auch gerne beiseite. Und du sagst jetzt, Absolut. Das kam bei dir auch aus dem wissenschaftlichen Interesse. Und wie ist es in der Klinik?
Ich glaube, dass das genauso ist, wie du sagst. Das ist schon so ein Risikofaktor. Das ist immer so ein bisschen langweilig, sich mit Hypertonie zu beschäftigen. Und das ist ja auch die Paradoxie liegt ja daran, dass das Bluthochdruck ist einfach zu messen, also einfach zu diagnostizieren, weil er einfach zu messen ist, relativ einfach. Er ist einfach zu behandeln. Und trotzdem schaffen wir es gerade mal bei jedem zweiten Patienten, den Blutdruckleitlinien gerecht einzustellen. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir so eine gewisse Inertia haben. Ne? Das, was du gesagt hast mit, das ist ja irgendwie langweilig oder das findet nicht so richtig Beachtung. Das kann man natürlich auch wissenschaftlich belegen, weil wir häufig im Alltag eben sagen, naja, der Blutdruck ist heute hoch. Ja, sie sind halt aufgeregt, weil sie jetzt hier bei mir in der Sprechstunde sind oder weil sie jetzt hier bei uns auf der Station sind oder weil sie jetzt auf dem Chorotisch liegen und wir eine Koronariographie machen oder eine elektrophysiologische Untersuchung. Und man versucht sich immer Erklärungen zu finden, ohne mal zu fragen, ist der Blutdruck tatsächlich hoch? Oder auch zu sagen, naja, der ist jetzt heute hoch. Ist der denn bei Ihnen zu Hause auch hoch? Also wie sieht's mit häuslichen Blutdruckmessungen aus? Also das ist sozusagen eine Konsequenz triggert, dass ich mal den hohen Blutdruck diagnostiziert habe und dann eben auch was davon ableiten.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, was wir heute wahrscheinlich noch mal ein bisschen beleuchten müssen. Dieses Beiseiteschieben eines so häufigen Phänomens und so eines relevanten Risikofaktors. Was ist denn nun ein erhöhter Blutdruck? Vielleicht müssen wir damit einmal starten, weil die Definitionen, die variieren durchaus. Wie kommt man da, also das hilft natürlich auch nicht bei dem Beiseiteschieben vielleicht. Was würdest du sagen? Was ist jetzt die arterielle Hypertonie und ab wann muss man davon sprechen und wie muss man sie diagnostizieren?
Genau, das hängt so ein bisschen davon ab, wo man lebt. Leider ist das so, in den USA ist es so, dass da die arterielle Hypertonie bereits beginnt bei 130 zu 80. die europäischen Leitlinien haben sich dem nicht angeschlossen. Und das ist auch, ich glaube, richtig aus epidemiologischer Sicht. Und in Europa beginnt eine arterielle Hypertonie bei 140 zu 90. Ist einer von beiden Werten erhöht oder beide, sprechen wir von einer arteriellen Hypertonie. Zu deiner zweiten Frage, was ist normal? Das ist natürlich eine schwierigere Frage, weil ein normaler Blutdruck ist wahrscheinlich ein Blutdruck unter 120 zu 70. Die neuen Leitlinien sagen auch, ein Blutdruck, der nicht erhöht ist, ne, non-elevated, ist so eine neue Blutdruckkategorie. Und dann gibt's, das ist alles unter 120 zu 70. In den neuen Leitlinien findet man dann den erhöhten Blutdruck. Das ist 121 bis 139, 70 bis 89, 71 bis 89 und alles über 140 zu 90 ist die arterielle Hypertonie. Also man hat so eine neue Blutdruckkategorie eingeführt. Und das hat man gemacht. Und das kann man auch sicherlich kritisch diskutieren, weil wir das ja für keinen anderen Biomarker machen oder keinen anderen Parameter bei uns im Körper, dass man sagt, der Blutdruck ist normal. Man sagt nur, das sagen wir nicht mehr, man sagt jetzt nur noch, der Blutdruck ist nicht erhöht, non-elevated. Um eben das Bewusstsein zu schaffen, dass wir häufig einen erhöhten Blutdruck haben und nicht die richtige Konsequenz daraus ableiten. Also die neuen Leitlinien haben den Bluthochdruck damit nochmal oder den Blutdruck an sich nochmal hervorgehoben als besonderen Biomarker, als besonderen Parameter, weil wir wissen, dass auch moderate Blutdruckerhöhungen, also wenn jemand zum Beispiel mit einem hohen kardiovaskulären Risiko einen Blutdruck von 135 hat, dann hat er wahrscheinlich ein höheres Risiko als jemand, der einen Blutdruck von 120 hat. Um dem eben Rechnung zu tragen, hat man diese neue Blutdruckkategorien eingefügt.
Ja, das fällt ja auf bei der Lektüre der neuen Leitlinie. Und findest du das gut? Glaubst du, das ist ein guter Weg, um auch diese Awareness, die uns da fehlt, hast du ja eben auch gesagt, da zu verbessern?
Also,
glaubst du, das ist ein guter Schritt?
Ganz ehrlich, ich bin da nicht so überzeugt von, weil weil das in der Kommunikation mit den Patienten schwierig ist. Weißt du, ich sage ja schon auch zu jemandem, ihr Gewicht ist normal. Ich sage ja nicht, ihr Gewicht ist nicht erhöht und nicht erniedrigt. Sondern ich sage, ihr Gewicht ist normal. Genauso sage ich das zum Cholesterin auch, ne? Ihr Cholesterin ist normal. Und ich weiß nicht, ob wir das für den Blutdruck machen sollten, weil das dann in der Kommunikation mit dem Patienten schon schwierig ist. Also wenn du dir überlegst, jemand fragt dich, ist mein Blutdruck normal? Und du antwortest, das kann ich nicht sagen. Ihr Blutdruck ist nicht erhöht, das kann ich Ihnen sagen. Dann ist das, weißt du, ist das zwar akademisch ganz witzig und interessant, aber ich weiß nicht, ob das so richtig in der Patientenkommunikation hilft. Und hilfreich ist auch, dem Patienten klarzumachen, worauf es eigentlich ankommt.
Ja, weil am Ende steht ja die Frage dahinter, muss ich jetzt was tun?
Genau.
Und gibt es eine therapeutische Intervention? Und auch, was ist das Ziel? Also ist das Ziel jetzt ein normaler Blutdruck oder ein nicht erhöhter
Genau, das ist eine ganz,
Blutdruck?
Ganz wichtige Frage. Also, weißt du, das ist ja auch so ein bisschen losgelöst. Die Leitlinien würden ja sagen, bei 140 zu 90 überwiegt das Risiko des Patienten und es gerechtfertigt eine Therapie, in den meisten Fällen direkt eine antihypertensive Therapie. In der Blutdruckkategorie über 130, also bei den Patienten mit dem erhöhten Blutdruck, da würden die Leitlinien vorschlagen, dass man das kardiovaskuläre Risiko der Patienten misst, zum Beispiel indem man Score nimmt oder Score 2 OP, also so ein Primärpräventionsrisikokalkulator, wo man dann Alter, Region, wo man lebt, nicht HDL-Cholesterin, Rauchstatus, ja, nein, und Blutdruck eingibt und Alter und Geschlecht und dann kommt das Risiko raus. Und wenn das Risiko in den nächsten 10 Jahren eine kardiovaskuläre Erkrankung zu entwickeln über 10% ist, dann würden die Leitlinien sagen, nach 3-monatiger lebensstilmodifizierender Therapie sollte man auch bei einem Blutdruck von über 130 zu 80 mit einer antihypertensiven Therapie beginnen. Auch das kann man kritisch diskutieren, glaube ich.
Ja, vielleicht kommen wir gleich auf die Therapie noch mal ein bisschen spezifischer zu sprechen, weil das ein ganz zentraler Punkt ist. Lass uns kurz noch mal über die Diagnostik sprechen, bevor wir jetzt mit der Therapie starten, weil auch da unterschiedliche überhaupt Überlegungen und Strategien dafür ja angeboten werden, wie man jetzt überhaupt die Diagnose dann auf feste Beine stellt. Also Wie soll man das jetzt machen? Also es gibt unterschiedliche Messmethoden, es gibt unterschiedliche Messzeiträume auch. Mhm. Soll der Patient das jetzt besser zu Hause alleine machen oder doch nur durch uns mit Langzeitblutdruckmessungen, die wir ihm anschnallen? Wie ist da die Strategie?
Also die meisten Daten haben wir für eine standardisierte, automatisierte Praxisblutdruckmessung. Also wir wissen, dass das nach wie vor mit einer Oberarmmanschette automatisiert gemessen, 2 bis 3 Messungen, der Mittelwert daraus, das ist ein standardisierter Praxisblutdruck und das ist der, für den wir auch die meisten Daten haben, muss man immer noch sagen. Wenn der über 140/90 ist, dann habe ich eine arterielle Hypertonie, wenn ich das an 2 Tagen gemessen habe. Also ein einzelner Tag reicht nicht, sondern ich muss das an 2 Tagen gemessen haben.
Muss der Patient schon mal zweimal kommen.
Genau, muss der Patient schon mal zweimal kommen. Oder ich ersetze das durch eine häusliche Blutdruckmessung. Und da muss man halt mit dem Patienten erstmal besprechen, wie man häuslich misst. Ich empfehle auch immer eine Oberarmblutdruckmanschette. Ich empfehle immer 2 Messungen am Morgen, 2 Messungen am Abend und den Mittelwert daraus bildet dann die häuslichen oder Out-of-Office-Blutdruckmessungen. Die andere Alternative ist, wenn das schwierig ist mit den häuslichen Blutdruckmessungen, dass man dem Patienten eine 24-Stunden-Blutdruckmessmanschette mitgibt oder ein Gerät mitgibt, wo der Blutdruck 24 Stunden gemessen wird und dann habe ich auch eine Out-of-Office-Blutdruckmessung. Und da habe ich eben den Vorteil bei beiden, sowohl bei der häuslichen als auch bei der Langzeitblutdruckmessung, dass wir den Weißkittel-Effekt eliminiert haben. Ne? Wir wissen ja, dass so etwa 1 von 5 Patienten mit einer arteriellen Hypertonie hat eine Weißkittel-Hypertonie. Das heißt, in der Praxis, also wenn ich jemanden sehe mit einem weißen Kittel, ist mein Blutdruck hoch. Wenn ich zu Hause messe, dann ist der Blutdruck normal. Die Patienten haben wahrscheinlich kein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko, sollten deswegen auch nicht medikamentös behandelt werden. Aber sie haben ein höheres Risiko, dass aus diesem Weißkittel eine tatsächliche arterielle Hypertonie entsteht. Deswegen muss man genau nach dem Patienten schauen. Aber die detektiere ich nur, wenn ich eine häusliche Blutdruckmessung oder eine Out-of-Office-Blutdruckmessung mit so einem ambulatorischen Blutdruckmessgerät anschließe.
Was ist denn mit so neueren Methoden, die auch angeboten sind und zum Teil auch ja schon Zulassungen als Medizinprodukte haben, so Photoplethysmographie-basierte Methoden oder so CAF-basierte Smartwatch-Messmethoden, wie sind die einzuordnen?
Also alles, was Plethysmographie abgeleitete Blutdruckwerte anzeigt, das ist ja immer eine Pulswellenamplitude, ist ja eigentlich nichts anderes, ne? Die sind gut für Trends und schlecht für genaue Werte. Also wenn du wissen willst, geht mein Blutdruck nach oben oder geht mein Blutdruck nach unten, dann kann man das mit diesen Variables ganz gut detektieren. Das macht die neue Apple Watch ja auch ganz vernünftig. Ne? Dafür ist sie auch von der FDA zugelassen. Sie ist schlecht für die Detektion eines Blutdrucks über einer bestimmten Schwelle. Also wenn ich wissen will, ist mein Blutdruck heute 145 oder ist mein Blutdruck heute 135, dann sind sie alle schlecht. Da sind wir noch lange nicht an den auskultatorischen, oszillometrischen Verfahren dran. Und deswegen empfehle ich es meinen Patienten auch nicht. In den Leitlinien ist das eine Klasse 3 Empfehlung, die Variables zur Managemententscheidung heranzuziehen. Und genauso sehe ich das auch. Also ich empfehle es Patienten durchaus, die so sehr blutdruckaffin sind, das mal zu tragen, um so einen Trend zu bekommen. Aber ich würde nie eine Entscheidung daran festmachen, ein Medikament zu intensivieren oder ein Medikament zu stoppen anhand von so einem Variable oder einer plethysmographisch abgeleiteten Blutdruckkurve. Daraus würde ich keine Managemententscheidung treffen.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ne? weil das ist das, was die Patienten sich dann schon besorgen und dann mit irgendwelchen Werten dann ja auch rumlaufen und auch in Arztpraxen laufen. Also das ist, glaube ich, wichtig. Und gleichzeitig haben wir gesagt, das ist so eine häufige Erkrankung, die wir eher unterdiagnostizieren oder spät diagnostizieren. Das heißt, am Ende hast du gesagt, das Beste ist trotzdem die echte Blutdruckmessung. Das heißt, man muss den Patienten schon an ein Blutdruckmessgerät bekommen für die Erkennung überhaupt erstmal.
Weißt du, das ist ja auch irgendwie, wie soll ich sagen, das ist ja auch ganz interessant, ne, dass wir jetzt hier mit künstlicher Intelligenz alles versuchen und zum Mond fliegen und über den Mars nachdenken und tolle Variables entwickeln, aber wir kriegen es irgendwie nicht hin, sowas ist Einfaches wie Kraft pro Fläche, also ein Blutdruck, nicht invasiv, valide und reliabel abzuleiten. Und das finde ich irgendwie, wie soll ich sagen, das beruhigt mich irgendwie, dass wir trotzdem mit solch relativ banalen Dingen, und Blutdruckmessung ist ja jetzt wirklich was man im ersten Semester bespricht, ne? Und was trotzdem häufig falsch gemacht wird. Aber weißt du, das ist sowas, was so einfach ist und wir es trotzdem nicht so richtig digitalisiert bekommen. Komplett digitalisiert bekommen zumindest.
Gut, wir haben eben über das Therapiethema ja schon mal angefangen zu sprechen. Und da hast du natürlich gesagt, also wenn man die Diagnose gestellt hat, dann hast du erstmal empfohlen, jetzt machen wir 3 Monate Lebensstilmodifikation. Und wir wissen, dass das erstens schwierig ist für die Patienten und schwierig ist für uns Ärzte auch überhaupt zu sagen, was wollen wir denn gerne darunter verstanden haben. Also ist das etwas, was bei dir und deinen Patienten wirklich funktioniert? Schickst du jeden 3 Monate auf die Reise oder beginnst du doch bei bestimmten Patienten direkt mit einer medikamentösen Therapie? Wie handhabst du das wirklich in der Praxis?
Also ich halte mich da schon an die Leitlinien, die sagen ja, dass wir bei dieser Blutdruckkategorie über 130 zu 80, da sollen wir Lebensstilmodifikationen empfehlen. Also bei allen Patienten sollen wir das eigentlich empfehlen, aber bei denen sollen wir dann 3 Monate schauen, ob das reicht und uns dann überlegen, ob wir mit einer blutdrucksenkenden Therapie beginnen. Bei allen über 140 zu 90 spreche ich über Lebensstilmodifikationen und beginne aber zeitgleich mit einer medikamentösen Therapie. Es sei denn, der Patient sagt irgendwie, okay, sorry, ich habe jetzt wirklich 4 Wochen das ungesündeste Leben geführt, was ich bis jetzt hatte, habe nur Salz zu mir genommen, mich nicht bewegt und ganz viel Alkohol getrunken und das hört jetzt aber auf und ich kann das irgendwie nachvollziehen und glauben, dann in Ausnahmefällen sage ich, okay, wir gucken in 3 Monaten nochmal, aber bei den allermeisten Patienten fange ich dann auch mit einer blutdrucksenkenden Therapie an. Weil wir wissen, dass je früher die Blutdruckkontrolle erreicht ist, desto rascher reduzieren wir das Risiko von unserem Patienten. Und in der Hochdruckszene spricht man ja jetzt auch immer so von der Lifetime Exposure. Das hören wir jetzt nicht nur vom Nikotin oder vom LDL-Cholesterin, sondern auch vom Blutdruck. Also je länger dein Gefäßbett, dein Körper einem hohen Blutdruck ausgesetzt ist, desto schlechter ist es eben. Und um diese Lifetime Exposure to High Blood Pressure zu minimieren oder zu reduzieren, ist dann eben auch eine rasche Therapieinitiierung und Blutdruckkontrolle wichtig.
Wie gehst du dann vor, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt starten wir mal mit einem Medikament? Gibt ja verschiedene, erstens Präparate, aber auch Kombinationen und auch unterschiedliche Empfehlungen zu Therapiebeginnen. Wie kommen wir da aus dieser Bredouille wieder raus?
Ja. Also die erste große Erkenntnis ist, glaube ich, dass wir Fixkombinationen verwenden sollten. Und das ist auch eine Klasse 1 Empfehlung in allen Leitlinien, egal ob europäisch oder amerikanisch oder kanadisch oder asiatisch, weil wir wissen, dass die Nicht-Adherenz, und das ist der zweite Punkt, der zur fehlenden Blutdruckkontrolle beiträgt, einmal die Physician Inertia, also wir Ärzte, die nicht richtig darauf reagieren. Und der zweite große Aspekt ist Nicht-Adherenz zur Therapie. Also wir wissen, dass etwa 40-45% aller Patienten, die eine arterielle Hypertonie haben, ihre Medikamente unregelmäßig oder gar nicht einnehmen. Und das haben wir gelernt, weil wir in vielen Studien angefangen haben, systematisch, toxikologisch Metabolite von blutdrucksenkenden Therapien zu messen. Und dann stellt man eben fest, dass die Rate an Patienten, die ihre Medikamente unregelmäßig oder gar nicht einnehmen, recht hoch ist. Viel höher, als ich das jemals gedacht habe. Wir haben das oder machen das sehr systematisch auch im Rahmen von klinischen Studien. Und man ist wirklich überrascht, wer einem sagt, ich habe Tabletten genommen und ich nehme die ganz regelmäßig und der dann in der toxikologischen Untersuchung wirklich keinen einzigen Metabolit nachweisbar hat. Also das ist psychologisch total interessant, weil man das nicht so, ich habe da immer so ein bisschen Schwierigkeiten, das nachzuweisen. Es scheint für die Patienten eine extreme Belastung zu sein, für einige zumindest, regelmäßig antihypertensive Therapie und wahrscheinlich auch andere Tabletten einzunehmen.
Ja, glaubst du, dass das was mit Blutdrucktabletten zu tun hat? Oder gilt das für alle Medikamente, die wir so verschreiben?
Also es gilt nicht für die dir zu einer symptomatischen Besserung beitragen. Also wenn du Kopfschmerzen hast oder Zahnschmerzen hast, dann nimmst du deine Schmerzmittel, nimmst du schon, weil es dir danach besser geht in der Regel. Ne? Das gilt wahrscheinlich auch nicht für Tumortherapie, weil man zu viel Angst hat, dass das Auslassen der Tumortherapie dazu führt, dass man irgendwie früher verstirbt. Aber ein Bluthochdruck, und das ist ja das große Problem dieser Erkrankung, tut ja meistens nicht weh. Also viele Patienten wissen ja gar nicht, dass sie einen hohen Blutdruck haben, oder sie wissen gar nicht, wenn ihr Blutdruck zu hoch ist, und kommen dann erst zu uns oder kommen in ärztlichen Kontakt, wenn es zu spät ist, wenn es zum kardiovaskulären Ereignis gekommen ist. Und deswegen ist, glaube ich, die Adhärenz schlecht, weil man nicht versteht, warum nehme ich die eigentlich ein? Mir geht es zwangsläufig nicht besser, wenn ich sie einnehme. Und dann macht mein Arzt mir ständig, das reicht irgendwie nicht aus und es reicht nicht aus, ich muss noch eine nehmen, ich muss noch eine nehmen. Und irgendwann gucke ich in meine Medikamentenliste und dann stehen da 4 Medikamente drauf und ich habe überhaupt gar nicht richtig verstanden, warum ich die einnehmen soll. Und wenn man da noch kein Ereignis hatte, glücklicherweise, dann ist das für einen wahrscheinlich noch schwieriger zu verstehen. Und das ist dann so ein bisschen das Problem an der Sache und macht es auch nicht einfacher, weil diese Nichtadhärenz halt schwierig zu detektieren ist, wenn man es nicht systematisch erfasst. Also Nichtadhärenz ist auf jeden Fall ein Riesenproblem und deswegen sind die Fixdosis-Kombinationen hilfreich, weil sie eben die Tablettenlast reduzieren. Und das ist vielleicht schon der erste Tipp. Simplifizierung der Therapiestrategien. Je einfacher Sie es einem Patienten machen, desto besser ist die Adhärenz zur Therapie. Und da sind die Fixdosis-Kombinationen natürlich unschlagbar. Also nicht eine halbe davon und eine halbe davon und noch ein Viertel davon und das dann über morgens, mittags und abends verteilen. Das ist ganz schlecht, sondern möglichst wenig Tabletten, die Tablettenlast reduzieren und einen einfachen Therapieplan zu machen. Also eine duale Fixkombination, niedrig dosiert zu Beginn. Das ist, wie ich starte, mit einer einmaligen Gabe morgens. Bei den allermeisten Patienten, also 95% meiner Patienten, kriegen eine duale Fixkombination niedrig dosiert morgens.
Und was kombinierst du?
Ja, das hängt so ein bisschen vom Patientenphänotyp ab. ACE-Angiotensin-Rezeptorblocker, das ist so der Backbone, das kriegen die allermeisten Patienten. Und dann nehme ich entweder hinzu einen Calciumkanalblocker, so zum Beispiel das Amlodipin oder das Serkanidipin, oder ein Diuretikum. Dann Thiazid oder Thiazid-ähnliches Diuretikum. Je nachdem, ob ich glaube, dass der Patient ein Natriumproblem hat oder ich glaube, dass der Patient Ödem hat, oder ich weiß, dass der Patient Ödem hat oder eine Herzinsuffizienz hat, diastolische Herzinsuffizienz ja in den meisten Fällen eine HFpEF, dann würde ich eher ACE-Hämmer mit einem Diuretikum kombinieren. Und sonst ist bei jüngeren Patienten für mich eine gute Kombination oder bei Patienten mit hoher Blutdruckvariabilität ist eine gute Kombination ACE-Hämmer oder Angiotensin-Rezeptorblocker in Kombination mit einem Calciumkanal.
Glaubst du, man muss in so einem Podcast wie heute über Beta-Blocker in diesem Kontext
Ja,
sprechen?
unbedingt, weil die
Ja.
einen total schlechten Ruf haben. Du als Rhythmologe siehst das ja
Ich finde die
wahrscheinlich
gut.
ähnlich, dass Beta-Blocker gut sind, ne? Also sie haben einen total schlechten Ruf. Das liegt natürlich vor allem an diesen alten Beta-Blockern, an den nicht-kardioselektiven Beta-Blockern, aber auch an den Erstgenerations-Beta-Blockern mit kurzer Halbwertszeit, wie das Atenolol zum Beispiel, die ja in den großen Studien nicht gezeigt haben, für das Atenolol jetzt, dass das Schlaganfallrisiko reduziert wird. Und da hat man dann immer daraus abgeleitet, vor allem die Amerikaner und die Engländer, dass die Beta-Blocker nicht funktionieren. Aber wenn jetzt ein junger Patient vor mir sitzt, ne, das haben die Leitlinien jetzt auch nochmal klar gerückt, weil die Evidenz deutlich besser ist, als man das jetzt in der letzten Version der Leitlinien dargestellt hat oder der Ruf der Beta-Blocker vielleicht auch ist. Also wenn Sie einen kardioselektiven Beta-Blocker einsetzen mit einer langen Halbwertszeit, und einen guten Grund haben, warum sie das machen, kann man das total gut machen. Mache ich auch. Also junger Patient, hohe Herzfrequenz, ne, so ein 90er Herzfrequenz, kein Grund, warum er das sonst haben sollte, hat ein stressiges Leben, ist so ein sympathoadrenerger Typ, funktioniert total gut. Beta-Blocker und dann dazu vielleicht noch ein Calciumkanalblocker oder ein ACE-Hämmer. Das ist eine Fixkombination, die ich auch zur Anwendung bringe. Eine duale Kombination, die ich auch zur Anwendung bringe. Das kommt ganz auf den Phänotyp an, aber man darf es einfach nicht verteufeln. Also ich finde, ein Beta-Blocker ist nicht für jeden und nicht für alle, aber für ausgewählte Patienten echt eine gute Substanz, sogar zum Starten.
Ja, gut zu hören, weil die ja tatsächlich aus der Hypertonie-Behandlung jetzt ein bisschen rausgedrängt sind. Aber du hast auch gesagt, dass du andere da durchaus bevorzugst, andere
Absolut. Also bei den
Präparate,
meisten
ne?
Patienten mache ich das natürlich nicht, aber man kann das bei ausgewählten Patienten total gut machen. Angina pectoris Beschwerden zum Beispiel, Patienten mit Herzinsuffizienz, Patienten mit Arrhythmien, ne, die einen Hochdruck haben, total gut. Und das ist in den Leitlinien auch nochmal klargerückt worden. At any point in time, sagen die Leitlinien in ihrem Diagramm, kann man den Beta-Blocker hinzunehmen, wenn man glaubt, dass der Patient ein guter Kandidat für eine Beta-Blocker-Therapie ist. Und so muss man es auch sehen. Wir haben in Deutschland ein bisschen das Problem, dass wir jahrelang war die primär verschriebene Substanz der Beta-Blocker in der Therapie, sogar in der Monotherapie. Also jemand ist irgendwie behandelt worden, Hypertonie, dann gab es eine Einfachtherapie mit einem Beta-Blocker. Und das bei 60% unserer Patienten jahrelang. Und das ist natürlich nicht gut, weil der Beta-Blocker alleine reicht in der Regel ja nicht, einen Patientenblutdruck zu kontrollieren. Ist ein guter Kombinationspartner? Ja, das glaube ich schon.
Was ist denn, wenn du jetzt den Patienten therapierst, was ist denn dann das Therapieziel eigentlich? Also
120 bis 130, 70 bis 80. Ganz einfach. Da müssen die Patienten irgendwie hinkommen.
Und das muss man dann nach so 3 Monaten nochmal kontrollieren?
Die Leitlinien würden sagen, nach 1 bis 3 Monaten wird man den Patienten sich nochmal anschauen, je nachdem, wie hoch das kardiovaskuläre Risiko ist. Je höher das Risiko ist, desto kurzfristiger würde ich den Patienten auch wiedersehen. Das kürzeste für mich wären 4 Wochen. Und dann würde ich mir den Patienten nochmal angucken, standardisiert Blutdruck messen lassen und dann schauen, wo der Patient gelandet ist. Bei den meisten reicht die initiale Dosierung, also niedrig dosierte Zweifach-Fixed-Kombination, nicht aus und man muss dann entsprechend eskalieren.
Was ist denn dann die erste Eskalation? Ist es besser, die auszudosieren oder dann eine Dreierkombination daraus zu machen?
Das ist eine echt gute Frage, auf die es keine wissenschaftlich fundierte Antwort gibt, weil das nie jemand untersucht hat. Da hängt so ein bisschen davon ab, welcher Leitlinie man mehr Glauben schenken möchte. Wir haben ja die unglückliche Situation, dass die Europäische Hochdruckliga und die Europäische Gesellschaft für Kardiologie, also ESH und ESC, entschieden haben, separate Leitlinien zu machen. Die sind und total natürlich sehr ähnlich, weil sie die gleiche zugrunde liegende Evidenz haben. Aber diese beiden Leitlinien unterscheiden sich genau in dem Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Und der ist, sollte ich eher in dem Fall, dass die niedrig dosierte Zweifachkombination nicht ausreicht, diese intensivieren auf eine Zweifachkombination in Maximaldosierung oder sollte ich eine niedrig dosierte Dreifachkombination machen? Das eine empfiehlt die ESH, das andere empfiehlt die ESC. Und ich mache das mal so und mal so. Ich kann es nicht anders sagen. Also es gibt Patienten, wo ich denke, okay, ich glaube jetzt irgendwie hat er doch noch Ödeme oder ich glaube, er hat jetzt irgendwie doch eine hohe Blutdruckvariabilität. Ich nehme lieber noch eine dritte Substanz, niedrig dosiert dazu. Und es gibt Patienten, wo ich denke, okay, das ist eigentlich gut so. Ich intensiviere jetzt mal die Dosis und gucke, wo die Patienten landen. Die Idee, dass man früh kombiniert, kommt natürlich daher, dass wir wissen, dass die Dosiseskalation alleine weniger potent ist, als eine neue Substanz hinzuzunehmen, auch in der niedrigen Dosierung. Wahrscheinlich, weil der Blutdruck komplex reguliert wird durch verschiedene Systeme und Mechanismen und es sinnvoll ist, an verschiedenen dieser Systeme und Mechanismen anzusetzen und anzugreifen und dass das eben effizienter ist, als eine Substanz alles auf eine Karte zu setzen und dann, also sich den Angiotensinrezeptor maximal zu blockieren.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und auch gut, dass du es dann doch am einzelnen Patienten dann festmachst und dir den anschaust, was braucht der jetzt wirklich. Jetzt ist es manchmal so, dann dosierst du es doch aus und dann machst du vielleicht eine Vierfachkombination und denkst dir noch ein fünftes Präparat aus, was du noch nicht drin hast und der Patient hat immer noch erhöhte Blutdruckwerte. Dann gibt's die Möglichkeit, noch nicht medikamentöse Therapieoptionen einzusetzen, mit denen du dich auch sehr gut auskennst und über die wir, glaube ich, auch sprechen sollten heute. Was ziehst du dann als nächstes zu Rate? Ja.
Also sobald ein Patient eine Dreifach-Fixed-Kombination etabliert hat und immer noch unzureichende Blutdruckkontrolle hat, gilt er als therapieresistent. Das wäre dann eine therapieresistente oder arterielle Hypertonie, unkontrollierte arterielle Hypertonie. Und ab da wird dann die Evidenzlage schon ein bisschen dünner. Dann gibt es noch als Viertwahlmedikation entweder den Aldosteron-Antagonisten und jetzt neue, die nicht selektiven Mineralorezeptor-Antagonisten. Und vielleicht auch bald die selektiven Aldosteronsynthase-Inhibitoren, wie das Baxdrostat oder das Lorundrostat oder das Vicarostat, also neue Medikamente, die selektiv die Aldosteronsynthese inhibieren. Die sind aber noch nicht zugelassen, noch nicht verfügbar, sodass man sich fragen muss, möchte ich dem Patienten Spironolakton geben, was bei vielen Patienten zu einer guten Blutdrucksenkung führt, so zwischen 10 und 15 Millimeter HG etwa. Oder glaube ich, dass der Patient ein Patient ist, der nicht diese Therapie toleriert, weil wir wissen, dass die Persistenz einer Aldosterontherapie sehr niedrig ist. Nach 3 Jahren sind das gerade so knapp noch 40%, die auf dem Aldosteron-Antagonisten bleiben wegen der Nebenwirkungen. Und da ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich mit meinen Patienten über alternative Verfahren spreche. Und ein alternatives Verfahren ist die renale Denervation, die auch in den Leitlinien empfohlen wird, mit einer Klasse 2-Empfehlung, also dieselbe Empfehlung wie die Aldosteron-Antagonisten oder die Sympatholytika. Das ist ein Verfahren, was wir minimalinvasiv über die Leiste durchführen, ins Nierengefäß einen speziellen Katheter zum Einsatz bringen, der eben entweder durch Ultraschall oder Radiofrequenzstrom die auf der Außenseite der Nierenarterie liegenden Nervenfasern in ihrer Aktivität moduliert. Und weil Herz und Niere und Gehirn in enger Interaktion stehen und die Niere ständig Signale an das zentrale Nervensystem sendet, reduziert sich eben die zentrale Sympathikusaktivität auch, wenn ich die Nieren von ihrem Stressnervensystem befreie. Das ist ein Eingriff, der dauert so etwa 45 bis 60 Minuten, ist ein Niedrigrisikoeingriff und ist eben jetzt in der ganzen Reihe von randomisierten, scheinkontrollierten Studien untersucht worden. Und wir wissen, dass das Verfahren auch zu einer signifikanten Blutdrucksenkung führt, weshalb es von der amerikanischen Zulassungsbehörde, von der FDA jetzt auch zugelassen ist, auch in den amerikanischen Leitlinien empfohlen wird. Und eine Therapie ist, die wir so verstehen müssen, dass das etwas ist, was man zusätzlich zum Einsatz bringen kann. Blutdrucksenkungen nach 12 Monaten, 12 bis 24 Monaten liegen so etwa bei 15 mm Hg Praxisblutdruck, so etwa bei 10 im Langzeitblutdruck. Und das on top zur bestehenden antihypertensiven Therapie. Also es ist nicht geeignet, jemanden medikamentenfrei zu machen, sondern es eignet sich eher dazu, das zu verstehen als einen zusätzlichen Pfeil im Köcher, um zum Blutdruckziel zu kommen. Und so genauso bespreche ich das auch mit meinen Patienten.
Muss man dabei auf irgendwas besonders achten? Können das nur bestimmte Zentren?
Ja.
Muss man auf die Methode achten, mit der es gemacht wird? Oder ist es egal, ob du es mit Radiofrequenz oder anderen Methoden machst? Gibt es spezifische Komplikationen, die du fürchtest?
Also die Komplikationsrate ist niedrig, wissen wir aus den randomisierten, scheinkontrollierten Studien, 2.500 Patienten. Es gibt wenig Verfahren in der interventionellen Medizin, die so intensiv untersucht worden sind in scheinkontrollierten Studien. Also es sind invasive Placebo-Studien, so muss man sich das vorstellen. Ein Patient kommt ins Katheterlabor, wird schlafen gelegt, kriegt eine Renovasografie. In der einen Gruppe kommt dann nach der Renovasografie noch die renale Denervierung. In der anderen Gruppe passiert nichts. Der Patient schläft, hört Musik. Wenn er wach wird, weiß er nicht, wie er behandelt worden ist. Also diese Scheinkontrolle ist eben ein starker Gegner. Das Verfahren hat sich dieser Scheinkontrolle ausgesetzt und in den Studien eben auch zeigen können, dass es besser ist als dieser Scheineingriff, was, glaube ich, wirklich ein starker Gegner ist. Und wir fürchten Komplikationen im Bereich der Leiste unter 1%, also Leistenkomplikationen wie bei jedem Kathetereingriff. Verletzungen der Niere sind extrem selten, Verletzungen der Nierengefäße sind extrem selten. Wir wissen, dass die Nierenfunktion nachher stabil bleibt. Wir wissen auch, dass die Regulation, die Blutdruckregulation nachher nicht gestört ist. Also man ist nachher nicht ständig müde oder kann keine chronotrope Kompetenz mehr aufbauen. Das ist alles nicht der Fall. Und wer sollte das machen? Das sollten die Leute machen, die es häufig machen, wie immer, ne? Also ich würde mich ja auch nur von jemandem behandeln lassen, der das regelmäßig oder lieber behandeln lassen von jemandem, der das regelmäßig macht, als jemand, der das selten oder nie macht. Deswegen gibt es in Deutschland Zentren, die sich zertifizieren lassen können von den drei Fachgesellschaften. Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, Deutsche Gesellschaft für Nephrologie und Deutsche Hochdruckliga haben sich zusammengetan, was ich extrem wichtig finde, um Patientinnen und Patienten und Zuweiserinnen und Zuweisern eben auch zu zeigen, wo sie diese Patienten hinschicken können. Gibt es eine Homepage von qualifizierten und zertifizierten Zentren, die da eben in Frage kommen. Und da wird nicht nur renal denerviert, sondern da wird auch der Blutdruck, wenn es notwendig ist, nochmal abgeklärt, sekundäre Hypertonieursachen behandelt. Also das sind Zentren, die sich damit einfach auskennen. Und da sollte meiner Meinung nach auch dieses Verfahren zunächst mal durchgeführt werden.
Ja gut, also du hast gesagt, ein gutes, effektives Verfahren in der richtigen Hand, ne? Gut belegt und in den Leitlinien auch empfohlen. Also das ist...
Ja. Auch wieder nicht für jeden und für alle, ne? Wie immer in der Medizin, aber für ausgewählte Patienten ist das wirklich ein Verfahren, was man im Hinterkopf behalten sollte, um Patienten noch zusätzlich Blutdruck zu senken und dann hoffentlich auch zur Blutdruckkontrolle zu bringen.
Wie ist das mit anderen nicht-medikamentösen Verfahren in der Hypertoniebehandlung aus deiner Sicht? Es gibt noch zum Beispiel die Baroreflexaktivierungstherapie, die auch schon seit längerem sicherlich etabliert ist. Wie müssen wir damit umgehen?
Das ist eine Klasse 3-Empfehlung in den Leitlinien. Sollte man nicht machen. weil die Datenlage nicht ausreichend ist. Dieses jetzige System, was im Moment getestet wird oder verwendet wird, hat sich nie in einer kontrollierten Studie als effektiv gezeigt. Das ist wirklich was für absolute Ausnahmefälle und wir bieten das gar nicht an.
Sehr klare Worte. Ich glaube, wir haben jetzt einen sehr weiten Bogen gespannt von der Diagnostik bis hin zur Differentialtherapie. Wir kommen jetzt zu zwei Schlussrunden am Ende unseres Podcastes und wir fangen an mit schnellen Fragen und kurzen Antworten.
Okay.
Kochsalz reduzieren bei Hypertonie, ja oder nein?
Ja.
Die ESC-Leitlinie gibt eine Soll-Empfehlung für eine Steigerung des Kaliums bei Hypertonie. Empfiehlst du das auch?
Ja.
Okay, wenn ja, was sagst du dem Patienten? Mehr Bananen?
Genau,
wie
also,
machst du das?
Genau, das ist, ich zeige dann immer bei Vorträgen für Patienten, zeige ich dann immer ein Slide, was man dafür essen müsste, also 5 Bananen oder 3 Avocados. Das ist natürlich nicht machbar, ne? Ist vollkommen klar. Aber es kommt auf die Mischung an, also Hülsenfrüchte zum Beispiel, Trockenobst, Bananen, was du angesprochen hast, Spinat, Avocados, Kohl. Da wissen wir, ist viel Kalium drin. Und Kalium ist ja wahrscheinlich nicht nur bei der Hypertonie sinnvoll, sondern wahrscheinlich auch bei Patienten, die ein höheres Risiko für Arrhythmien haben. Das hat ja jetzt auch gerade eine Studie gezeigt. Wir wissen, dass es möglicherweise auch bei Patienten mit Herzinsuffizienz beneficiell ist, wenn sie prinzipiell ein höheres Kalium haben. Und es gibt ja einige, die sogar postulieren, dass der positive Effekt der Mineralorezeptorantagonisten darauf basiert, in der Herzinsuffizienz, dass der darauf basiert, dass man eben das Kalium ein bisschen höher hält und dadurch adverse Events verhindern kann. Das war eine lange Antwort, aber du
Ja.
hattest gefragt.
Ja, nee, und genau das wollte ich hören. Nee, genau das. Was sagst du einem Hypertoniepatienten, der dich fragt, ob er Gewichte stemmen darf, weil er doch zu Bluthochdruckspitzen neigt?
Ja, es kommt immer darauf an, wie intensiv man das macht. Wir wissen, dass das Gewichte stemmen nicht gut ist für den Blutdruck, nicht gut ist für die Aorta. Also bei weiter Aorta oder bei Patienten, die so Blutdruckspitzen bekommen, richtig intensiv körperlich Gewichte heben, das empfehle ich meinen Patienten nicht. Und sonst wissen wir, ist die Kombination aus Ausdauersport und isometrischen Bewegungen das Beste, um Blutdruck zu senken.
Okay, in der letzten Runde im Podcast frage ich meine Gäste immer nach ihren 3 Do's und Don'ts zum jeweiligen Thema. Also ich würde dich fragen, was sind deine Do's und Don'ts in der Hypertonietherapie?
Die Do's sind regelmäßig Blutdruck messen und wenn man Blutdruck misst, das Ganze richtig zu machen. Die Do's sind, sich nicht zufrieden zu geben mit einer unkontrollierten Blutdruckeinstellung, sondern Medikamente zu intensivieren. Und ein drittes klares Do für mich ist, die Fixkombination zu verwenden, weil sie die Therapieadhärenz verbessern. Don'ts haben wir schon besprochen. Kein übermäßiger Kochsalzkonsum, körperliche Aktivität, ganz wichtig. Und ein absolutes Don't für mich ist ein unkontrollierter Abbruch einer antihypertensiven Therapie.
Ah ja, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne? Dass auch bei Patienten dann häufig so die Idee ist, ah, jetzt ist der Blutdruck ja wieder gut nach
genau.
deinen 3 Monaten, dann brauche ich das doch jetzt nicht mehr.
Ganz
oder so,
genau.
Ne? Das,
und das ist total gefährlich.
Mhm.
Weil wir wissen, dass die Patienten besonders hohes Risiko haben. Also unkontrollierte Therapieabbrüche, das ist wirklich was mit einem hohen Risiko assoziiert ist.
Ja, super. Das waren, glaube ich, wichtige Do's und Don'ts, die du auch ausführlich im Gespräch vorher uns auch erklärt hast, warum das so wichtig ist. Und ich glaube, ein zusätzliches Du haben wir ganz zu Anfang gesprochen, dass man eben den Blutdruck nicht nur messen muss, sondern dann auch eine Konsequenz draus ziehen muss und es nicht so wegreden soll. So hast du es ja ganz zu Anfang gesagt. Ich glaube, das ist ein Auftrag an uns, ne?
Genau. Die Inertia, die darf nicht Einzug halten werden.
Okay, lieber Felix, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch zu einer Erkrankung, die so allgegenwärtig ist, dass wir sie häufig vergessen. Aber du hast sehr schön erklärt, warum wir an sie denken sollten und warum wir sie gut behandeln sollten. Ich danke dir sehr, dass du hier mitgemacht hast.
Ich danke dir für die Einladung.
Ja, und das war übrigens, Felix, auch eine besondere Folge. Es war nämlich die letzte Folge dieses Jahres für 2025. Aber ich habe eine gute Nachricht. Wir haben eine Planung für 2026 und werden auch im neuen Jahr mit einer neuen Staffel, kann man ja sagen, in die nächste Runde gehen. Also ich freue mich, Sie alle auch wieder einschalten und wir uns wieder hören bei Cardio Beat, dem Cardio Podcast.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.